kann. Und wann werden Tage, wenn wir nach Vrindavan gehen, oder auch wenn wir in der Schweiz verschiedenen Stimmen zuhören, werden wir unterschiedliche Antworten darauf hören. Und immer dringender wird unsere Frage, was soll ich tun, damit wir in die Nähe von Krishna kommen? Ich glaube, wir können alle nachempfinden mit dem Lied, I really want to be with you, I really want to see you, but it takes so long, my Lord. So, auf die Frage für all diejenigen, die, oder sagen wir mal, die Frage, die all diejenigen von uns in der Brust schlummert, oder in den Herzen, oder in den Augen, was können wir tun, damit wir mit Krishna zusammen sind, antworten uns die Schriften etwas ganz Schönes, und da möchte ich heute drüber sprechen. Ich möchte heute über den Sieg im spirituellen Leben sprechen. Meine Vorlesung heißt Spiritueller Sieg, Haribol. Also, macht euch auf etwas gefasst und denkt vor allen Dingen kritisch mit. Meine erste Aussage heute wird eine sein, die euch total verblüffen wird. Wusstet ihr, dass es im Grunde zwei Krishnas gibt? Nicht einen. Zwei. Einer von diesen Krishnas ist sehr weit weg für die bedingte Seele, die noch völlig bedeckt ist von Leidenschaft und Unwissenheit und vom materiellen Sinn. Und ein anderer von diesen beiden Krishna ist sehr, sehr nahe. Nach den Shastras gibt es Krishna und Krishna. Der eine ist die höchste Persönlichkeit Gottes und der andere ist auch die höchste Persönlichkeit Gottes, aber in Form seines heiligen Namens. Und beide sind völlig gleichbedeutend. Nur ist der eine noch barmherziger als der andere. Der Name ist noch barmherziger als Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, weil er eben leichter zugänglich ist. Natürlich, als ich sagte, es gibt zwei Krishnas, habe ich innerlich geschmunzelt, denn diese Sicht, dass es zwei Krishnas gibt, die Persönlichkeit Gottes und den Namen, ist nur die Sicht einer bedingten Seele, immerhin bedingte Sicht. Diese beiden Formen, Krishna und der Name, sind für eine befreite Seele völlig identisch. Es ist nur aufgrund der materiellen Unwissenheit, dass wir zwischen Krishna und Krishna, das heißt den heiligen Namen, und der Form Gottes, die der Ursprung von allem anderen ist, einen Unterschied machen. In dem Shastras heißt es, Nama Chintamani Krishnas, Chaitanya Rasa Vigraha Nitya Mukto Pono Shuddho Binatvang Nama Namino. Ich möchte euch das übersetzen. Der Name Krishnas ist wie ein transzendentaler Stein der Weisen. Das heißt, jeder, der mit ihnen in Kontakt kommt, wird transformiert. Er ist voll mit Lebenskraft. Er verleiht also dem Chantenden spirituelles Leben. Und er ist voller transzendentalen Wohlgeschmack. Jemand, der den heiligen Namen richtig kostet, wird keinen Verlangen mehr haben, in der materiellen Welt zu genießen. Und hier kommt das Interessante, der Name, er ist nicht verschieden von dem, der damit gemeint ist, das heißt von Krishna. Wir werden das kosten können, je mehr wir chanten. Je mehr ein Devotee chantet, desto tiefer wird er in das Geheimnis des Chantens des heiligen Namens eingehen. Ich war in Vrindavan und dort sagte ein Devotee zu mir, wie viele Runden chantest du? Und ich sagte, normalerweise 16 Runden. Er guckte mich total erstaunt an und sagte, wie kannst du das aushalten? Nur so wenig? Es ist wie eine Mahlzeit. Wie kannst du es aushalten, wenn du nur täglich einen Teelöffel davon isst? Das ist ja viel zu wenig. Und er schaute mich an, schüttelte den Kopf und dachte, ich bin ein Fastenkünstler. Er war ganz und gar enttäuscht mit mir. Was bist du für eine Kreatur? Hast du überhaupt zwei Beine und fünf Zehen da dran? An einem Bein? Nicht? Bist du ganz normal, zu Deutsch gesagt, nicht? Kannst du es aushalten, nur so viel zu chanten? Und ich sagte ihm dann, ich weiß, wovon du sprichst. Wenn man einmal das spirituelle Abenteuer macht, mehr zu chanten und sich wirklich dem Namen zuwendet, dann kann man anfangen, es zu kosten. Ich weiß, dass viele von euch denken, oh Satchinandan und Swami, 16 Runden ist für mich schon eine exquisite Tortur. Bitte versuch nicht, mich zu inspirieren, mehr zu chanten. Das wird bei mir nicht klappen. Doch seid nicht so enttäuscht im Leben. Der Heilige Name ist etwas Transzendentales. Je mehr man etwas Transzendentales macht, desto mehr Geschmack kriegt man daran. Wenn es etwas Materielles gibt, je mehr man etwas Materielles macht, desto weniger Geschmack kriegt man daran. Unsere Bettina ist gerade in den letzten Zügen des Universitätsstudiums für eine Medizinerin und ist von 5 Uhr morgens bis manchmal 9 Uhr abends beschäftigt. Nicht ganz so viel, aber ziemlich viel. Und du wirst bestimmt merken, je mehr du das studierst, desto mehr sagt es in dir, gib mir eine Unterbrechung. Oder wir wollen mal sehen, wenn man eine Zubereitung isst. Was haben wir heute für einen Kuchen gegessen? Einen Apfelkuchen haben wir heute gegessen, mit Schlagsahne. Aber ich kann euch garantieren, je mehr man, also nach einem Stück geht es noch, nach 2 Stücke geht es erst recht. Nach 3 Stücken meint man, man ist unsterblich. Und nach 4 Stücken, da kommen die ersten Zweifel. Nach 5 Stücken Apfelkuchen sagt man, nicht mehr bitte, nicht mehr. Und nach 6 Stücken würde man alles lieber tun als in der Welt. Auch von einer Brücke mit einem in kaltes Wasser springen, als noch ein weiteres Stück Apfelkuchen zu sich zu nehmen. Das ist alles Materielle, was man tut. Selbst Sexualität, wenn man da richtig reingeht und es mehr und mehr und mehr macht, ist plötzlich ein fader Geschmack da. Der Zen ist aber nicht materiell, es ist spirituell. Und je mehr man da reingeht, wenn man die Grenze so ein bisschen durchstößt, wenn man die Grenze über eine bestimmte Grenze hinweggeht, fängt plötzlich an, der Heilige Name seinen Geschmack zu zeigen. Und dann ist es noch mehr, und dann ist es noch mehr, und dann ist es noch mehr. Weil es etwas Spirituelles ist und nicht etwas Materielles, was sich erschöpft. Jeder materielle Klang oder jedes materielle Ding kann nicht mehr gekostet werden, wenn man die Menge vergrößert. Aber beim Chanten ist es anders. Srila Prabhupada hat die Mission mit sich gebracht, das Chanten der heiligen Namen zu verbreiten. Und das ist am Anfang seines Lebens, in der Mitte seines Lebens oder Wirkens, könnte man sagen, und auch am Ende seines Wirkens sehr offensichtlich. Damals, als er nach Amerika kam und gefragt hatte, was er mitgebracht hatte für diese Reise, sagte er, den heiligen Namen. Er nahm diesen einzigen Besitz, den er hatte, mit sich in einen kleinen Park, den Tompkinson Square Park, und setzte sich dort auf den Rasen und chantete mit einer einfachen Bongo-Trommel. Dann kam ein Parkangestellter und sagte, es ist leider nicht erlaubt, auf dem Rasen zu sitzen. Dann sagte er höflich, gut, das ist nicht problematisch, und setzte sich auf den Asphalt und sang dort weiter. Und von diesem Singen des Hare Krishna Mantras, von diesem Samen, könnte man sagen, wuchs dann die ganze Hare Krishna Bewegung, die im Augenblick durch bewegte Zeiten geht. Am Ende seines Wirkens auf dieser Erde, als er sich schon nicht mehr aus eigener Kraft bewegen konnte und im Bett lag, bat er seine Devotees aus allen Teilen der Welt heranzukommen, sich um sein Bett zu versammeln und den heiligen Namen zu chanten. Er sagte, das ist die einzige Medizin, die es in dieser Welt gibt, den heiligen Namen Gottes. Und dann, als er seine letzten Augenblicke gekommen war und er transzendentale Liebe zu Gott zum ersten Mal in seinem Leben öffentlich zeigte, also wir sahen das zum ersten Mal, ohne dass er seine Ekstase zurückhielt, verließ er dann die Erde ganz selbstverständlich, während das Singen des heiligen Namens zu hören war. Er sagte einmal, dass seine dass die Hare Krishna Bewegung nur eine Mission hätte, selber gut zu chanten und andere dazu zu bewegen, ebenfalls zu chanten. Und das kam auch hervor. Einmal zum Beispiel war in Bombay auf einem Morgenspaziergang mit den Devotees am Juhu Beach. Und er kam zurück, und als er so zurückkam durch die Straßen, grüßten ihn ein paar Kinder, so wie es kleine Kinder tun. Hare Krishna! Prabhupada hielt mit seinen Sekretären und einer ganzen Schar von Devotees an, drehte sich bewegt um zu ihnen und sagte, unsere Mission ist ein Erfolg. Die Kinder chanten Hare Krishna. Das war für ihn das Zeichen. Es war nicht so wichtig, dass Riesengebäude gebaut worden waren, dass Riesenbücher Mengen verteilt worden waren. Doch, es war wichtig in einem bestimmten Sinne. Aber es war an und für sich oder für sich allein gesehen nicht wichtig, dass so viele Probleme gelöst werden mussten und so weiter. Seine Mission kommt zum Vorschein, als er sich einfach umdreht zu seinen Sekretären und strahlend sagt, als die Kinder Hare Krishna singen, unsere Mission ist erfolgreich, sie chanten Hare Krishna. Mit anderen Worten, die Wuchverteilung, die Tempelgründung und die vielen Mitglieder und so weiter sind insofern sind ein Hilfsmittel dafür, dass gechantet wird, dass der heilige Name Gottes rezitiert wird, in den Häusern, in den Herzen der Menschen und so weiter. Wer einmal diesen Geschmack des Chantens des heiligen Namens macht, er wird das nie wieder vergessen können, und er sollte sich bemühen, oder sie sollte sich bemühen, diesen Geschmack im Chanten zu vertiefen und vergrößern. Shishtikata und ich waren unter anderem in Serbien, wo gleich dreimal die Bomben eingeschlagen waren. Erstmal in unseren Tempeln brannte der ganze Tempel ab, ein großer Tempel, Opfer in den Rachen des Feuers. Das zweite war, dass sich große Veränderungen ergaben, insofern, dass ein führendes Mitglied unserer Bewegung eine starke Umorientierung vornahm und aus einer Art, ja, wie soll man das nennen, ich nehme mir mal ein höfliches Wort, eine Art inneren Ungereimtheit alles sozusagen widerruf, was er geschaffen hatte. Das war ein großer Vertrauensbruch für viele. Und die dritte Bomben, die einschlugen, waren schließlich, dass da ganz klassische Bomben fielen und die Gebäude und Brücken zerstörten, die Wohnungen und die Ökonomie und so weiter. Diese Devotees waren dann, das war ein bisschen viel, waren dann überall im Land verstreut, auch um dem Militär zu entgehen und nicht an die Kriegsfront gebracht zu werden und so weiter. Wir haben dann darum gebeten, dass alle wieder sich zusammen versammeln und eine alte Synagoge, das ist eine orthodoxe Kirche dazu als Treffplatz genommen. Als wir so in diesen großen Gewölbehallen saßen und die Devotees vor uns, waren die natürlich sehr neugierig, was wir ihnen mitgebracht hatten. Wir haben gesagt, wir haben etwas mitgebracht, den heiligen Namen. Lasst uns chanten zusammen. Wir haben dann gechantet und sogar einen Workshop über das Chanten veranstaltet, wobei wir uns das Vorbild von Rohini Sutta Prabhu genommen haben und 4,5 Stunden ohne Unterbrechung geworkshoppt haben. Und danach war es klar, die Devotees kamen nacheinander zu mir und sagten, das ist, was wir vermisst haben, diesen Geschmack des gemeinsamen Chantens. Wir haben versucht, diesen Wohlgeschmack woanders zu bekommen. Durch Lesen, durch sich wohl situieren im Leben, durch moderne Ansichten, durch dies und das und jenes. Aber wir haben gemerkt, dass dieser eine Wohlgeschmack, dieses, was man beim Chanten der heiligen Namen, wenn man es gemeinsam macht, verspürt, der kann durch nichts wiederholt werden. Es ist ungefähr so, es gibt in der Natur Sachen, die können nicht durch Biochemie hergestellt werden. Ich bin mir jetzt nicht so sicher im Biochemie. Ich glaube, Saskia, du bist doch informiert. Nee, Biochemie nicht. Anderer Chemie. Ja, es gibt so Sachen, Lebensmittelchemie, wo man weiß, bestimmte Stoffe muss man immer von der Natur nehmen. Es gibt erstaunlich viele Sachen, die man so nachbauen kann. Nicht? Lebensmittelindustrie nennt sich es, glaube ich, nicht. Aber ganz bestimmte Stoffe sind Urstoffe, die nicht auf andere Weise gewonnen werden kann, als eben, da muss man zur Blume gehen und es aus der Blume ziehen und so weiter. Und so ist auch die spirituelle Erfahrung, die beim Chanten der Heiligen Namen gemacht werden kann, eines dieser Urstoffe, die man nicht durch irgendetwas anderes in dieser Welt, durch irgendeine abkopierte Erfahrung in dieser Welt gewinnen kann. Man muss nur bemüht sein, da in diese spirituelle Erfahrung tief hereinzugehen. Ich möchte euch gerne ein anderes Beispiel geben, wo Srila Prabhupads, sagen wir mal, Schwergewicht auf das Chanten deutlich daraus hervorgeht. Wir hatten in Bombay und haben ihn, glaube ich, immer noch, einen Freund namens Mr. Sethi, der insgesamt 50 Familien um sich herum geschart hat. Und diese 50 Familien sind alles Leute, die arbeitstätig sind, treffen sich jeden Sonntag von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, das ist für 12 Stunden, und singen nur den Hare Krishna Mantra. Und von 6 Uhr abends bis 8 Uhr abends singen sie dann über Radha Krishna, Bhajans. Wie findet ihr das? Gut, ne? Ja, also von 6 bis 6 Hare Krishna und dann kommt von 6 bis 8, da freuen sie sich dann auch schon drauf, Radha Krishna Bhajans. Das machen die. Und Prabhupada, schon als er so weit war, sich zurückzuziehen von dieser Welt, also er wusste, dass das seine letzten Monate waren auf dieser Welt, lied Herrn Sethi ein mit den 50 Familien im Bombay, der Tempel, und die Gruppe chantete dann. Und natürlich waren sie sehr begierig, Prabhupads Sangha zu haben, Prabhupads Gemeinschaft zu haben, aber der Aufzug funktionierte mal wieder nicht, wie das so üblich ist in Indien, und Srila Prabhupada konnte nicht runterkommen, weil er eben diese Sache hat, er war also kurz vorm Weggehen und konnte sich nicht mehr bewegen. Aber Prabhupada saß die ganze Zeit im Stuhl in der Nähe des Balkons hinter dem Vorhang und hörte die ganze Zeit zu, wie die Hare Krishna chanteten. Und als dann die eine Lady anfing, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, viel schöner noch als ich das singen kann, aber nicht schöner als ihr, da verfiel Srila Prabhupada in Ekstase und die Tränen gingen von seinen Wangen runter und er konnte sich nicht mehr im äußeren Bewusstsein aufhalten und ging ins innere Bewusstsein rüber. Und danach dann ließ er die ganzen 50, so nach 9 Uhr oder als er sich wieder gefangen hatte, ließ er die ganzen Familien hochkommen, 50 Familien, und machte ihnen ein Angebot. Er sagte, es ist mein Wunsch, dass ihr alle im Hare Krishna Land Bombay bleibt. Wir bezahlen euch das Essen und ihr singt einfach jeden Morgen von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends und dann von 6 Uhr abends bis 8 Uhr abends über Radha Krishna. Das ist die Bedeutsamkeit der Hare Krishna Bewegung. Seht mal, ihr lieben Devotees, euch umgeben falsche Sicherheiten. Ja, die Arbeit, ja, die verschiedenen Hoffnungen in dieser Welt, ja, meine Habitus, meine Kreise, die ich immer wieder drehe in dieser Welt. Das sind falsche Sicherheiten. Die größte Sicherheit, die es gibt, ist, eine tiefe Anbindung an die Lotusfüße Krishnas zu verspüren. Wie man sie bekommen kann, durch den ehrlichen und realistischen Vorgang des Singens der heiligen Namens. Diese Sicherheiten, die wir, oder diese Dinge, die wir tun, um unseren physischen Körper am Leben zu erhalten, können und dürfen niemals Selbstzweck werden. Es sind Dinge, die wir tun müssen, aber wir sollten die Zeit, die wir haben, richtig einteilen, dass wir die Straße der Ekstase längst gehen können. Dass wir eine spirituelle Erfahrung auf dieser Straße machen können, wo wir tatsächlich den Herrn des Herzens treffen, wo wir uns Krishna nahe spüren und so weiter. Wir können alles, was wir wollen, alles, was wir brauchen, von dieser einen Quelle bekommen, dem heiligen Namen. Einmal, kurz bevor Prabhupada den Planeten verließ, ging eine Delegation von den Schülern zu ihm und sagten, nun, wo du hier mit uns bist, können wir dir unsere Fragen direkt stellen. Aber was sollen wir denn machen, wenn du nicht mehr hier bist? Das war die Frage. Könnt ihr diese Frage nachvollziehen? Was sollen wir machen, wenn wir... Und Prabhupada guckte den Devotees ganz tief an und sagte dann, fast in einer dringlichen Haltung, der heilige Name und Krishna sind gleich. Verwirklicht ihr diese Tatsache endlich? Oder do you realize this fact? Merkt ihr das denn nicht? Merkt ihr diese Tatsache denn nicht? Nicht? So sagte Prabhupada, und wir waren natürlich nicht immer Prabhupada. Also, so weiter. Der heilige Name und Krishna kann also kontaktiert werden durch den heiligen Namen. Und auf diese Art und Weise kann der Devotee alles bekommen. Prabhupada hat um diesen Punkt, dass vom heiligen Namen alles kommt, immer eine Geschichte erzählt. Diese Geschichte kommt immer wieder vor in seinen Vorlesungen. Sie handelt von Ajamil. Ajamil, der einst ein tugendhafter Brahmana war, gab aufgrund von lustvollen Wünschen den Pfad des vedischen Lebens auf und heiratete eine Prostituierte, wodurch er aus der Brahman-Kaste ausgeschlossen wurde und jetzt in Geldverdienen-Schwierigkeiten kam. Er löste das, indem er ein Raubmörder wurde und überfiel, lebte von den Leuten, die er totschlug und denen er was abnahm. Nun, als Ajamil, stell ich das mal vor, als er 88 Jahre alt war, zeugte er noch einmal einen Sohn. Was sagt euch das über die Haushaltsangewohnheiten aus? Ein 88-Jähriger, der noch einmal einen Sohn zeugt, der muss ganz schön ein ganz schöner Draufgänger sein, sagen wir mal so. Und dieser Sohn, durch einen besonderen Umstand, der wurde Narayan genannt. Sonst wirklich eine totale Barmherzigkeit, wieso der Narayan genannt wurde. Es wird erklärt, dass, wie war das nur? Ajamil war gerade auf Raubzucht und seine Frau oder Lebensgefährtin oder wie man das ausdrücken soll, war gerade zu Hause, als sie ein Klopfen hörte. Sie war hochschwanger. Und da waren vier Heilige vor der Tür, die vier Kumaras. Und sie sagte, sie wurde so ein bisschen beschämt und sagte, ach, ich würde euch so gerne empfangen, aber bei uns sieht das so aus, da kann man keinen Heiligen niedersetzen. Das sieht so schlimm da aus. Warum setzt ihr euch nicht auf, also dort unter dem Baum, ich schneide ein paar Früchte für euch zurecht, denn ich bin so gefallen, ich kann auch nichts für euch kochen, ich bin zu daneben einfach. Ich will euch das nicht zumuten, was ich koche. So, daraufhin schnitt sie also ein paar Früchte und brachte das irgendwie zu den Heiligen und die Heiligen nahmen es an und sagten ganz lächelnd, wir segnen dich. Dein Sohn, der jetzt unter deinem Herzen ruht, soll Narayan heißen. Sie war berührt, jeder hat so seine sentimentalen 5 Minuten mal, nicht? Sie ging also nach Hause und als das Kind dann geboren wurde, da nannte sie es Narayan. Nur Ajamil protestierte zuerst. Er wollte einen richtigen Namen, so wie Tigerkralle oder so wählen, nicht? Aber seine Frau sagte, nein, er soll Narayan heißen oder ich bringe mich um. Und daraufhin sagte er, also gut, meinetwegen Narayan, also so brauchst du ja nichts gleich so dramatisch zu machen. Und wurde dann, so kam es zu diesem Sohn, zu diesem Namen. Nun, als Ajamil dann in den letzten Zügen lag, er starb dann auch bald, bemerkte er, wie die Yamadutas kamen, die Sendboten des Todes, die ihn zum Gerichtshof abholen wollten, zum Gericht des Todes. Aber obwohl seine Sicht schon verschwommen war, sah er noch den Kleinen der Reihen darum quäken und rumgehen und rief ganz laut aus: Narayan! Plötzlich veränderte sich die ganze Szene. Die vier Vishnu-Dutas, die gesandten Vishnus, kamen, und als die Yamadutas ihn mit einem feinstofflichen Seil aus dem Körper zerren wollten und in die Hölle bringen wollten, sagten sie: Stopp! Ihr könnt nicht die Seele Ajamils nehmen, obwohl Ajamil so sinnvoll ist, dass er es verdient zu sterben und dann in der Hölle bestraft zu werden. Muss man doch sehen, dass er den heiligen Namen Narayans gechantet hat in seinem letzten Augenblick. Und deswegen ist er jetzt frei von allen sinnvollen Reaktionen. Auf Wiedersehen! Und dann mussten die Yamadutas weggehen, weil die Vishnu-Dutas viel mehr Kraft haben, spirituellen Einfluss haben und weggehen. So, dann passierte etwas Besonderes. Ajamil wurde noch einmal zum Leben zurückgebracht. Und er dachte bei sich über alles, was er gehört und gesehen hatte nach, und fasste dann den Entschluss: Ich muss sofort das Zuhause hier verlassen. Ich muss meine Frau verlassen und selbst meinen Sohn. Ich bin zu verstrickt. Ich muss jetzt irgendwie zu einem heiligen Ort hingehen und meine zweite Chance wahrnehmen. Stell dich mal vor, zu dem Zeitpunkt war er bereits 88 Jahre alt. Srila Prabhupada sagt zum Beispiel, wenn man nach Vrindavan geht: Vrindavan gibt einen den Anstoß, zurück nach Hause, zurück zu Gott zu gehen. Und das wusste Ajamil, dass ein heiliger Ort einen so den Anstoß gibt, den inneren Anstoß, dass man zurück nach Hause, zurück zu Krishna gehen kann. Nicht so wie ich James eben einen Anstoß gegeben hat, so führt man einen inneren Anstoß, wenn man nach Vrindavan geht. Wie findet ihr das? Stimmt es? Man spürt was, oder? Ja, ja, freilich. Und so weiter. So, Ajamil, und jetzt möchte ich euch bitten, euch ganz kurz zu konzentrieren, denn jetzt kommt etwas Neues und eigentlich der Hauptpunkt, weshalb ich die ganze Geschichte noch einmal erzählt habe. Ajamil machte sich auf den Weg und erreichte dann die Vollkommenheit. Er verstarb dann später in Haridwar als ein großer Devotee. Es gibt sogar einen Ort in Haridwar, den ihr besuchen könnt, wo Ajamil sein Bhajan ausübte und von wo er zurück zu Krishna ging. So, was das Besondere an dieser Geschichte ist: Ajamil chantete Narayan in einer total verzweifelten Situation des Lebens und bekam von diesem Chanten alles. Zuerst einmal die Gemeinschaft mit Devotees, dem Vishnu-Dutas. Dann bekam er spirituelle Unterweisung. Dann bekam er eine zweite Chance, sich nochmal zu beschäftigen im Krishna-Bewusstsein. Und am Ende bekam er reine Liebe zu Krishna. Das ist, was ihr bekommt, wenn ihr chantet. Die Gemeinschaft mit richtigen Devotees, die auf der Wellenlänge liegen wie ihr, die ihr braucht, um zurück zu Krishna zu gehen. Ihr bekommt spirituelle Unterweisung, die euch weiterhelfen auf einem Weg. Die Unterweisung, die nicht auf der mentalen Ebene sind, so: Das könnte man machen, das könnte man machen. Ihr werdet mit großer Sicherheit wissen, was die nächsten Schritte sind. Ihr werdet eine Chance bekommen, euch zu beschäftigen im hingebungsvollen Dienst. Und ihr werdet am Ende reine Liebe zu Krishna bekommen. Haribol. Das kriegt man, wenn man chantet, wie die Geschichte von Ajamil zeigt. Prabhupada hatte so ein großes Vertrauen darin. Da gab es einmal einen aufsässigen Hippie, der sagte: Und warum sollen wir 16 Runden chanten? Und Prabhupada sagte daraufhin: Weil es die Unterweisung der Acharyas ist. Und dann sagte er zu dem unwilligen Chanter: Selbst wenn du nur 16 Runden chantest und den ganzen Tag isst und schläfst, kannst du im Krishna-Bewusstsein Fortschritte machen. Meintet Prabhupada, dass er sein ganzes Leben 16 Runden chanten würde und dann essen und schlafen würde für den Rest der Zeit und Pickel kriegen würde und sterben würde Übersättigung? Nein, Prabhupada wusste, wenn jemand ernsthaft chantet, sagt er: Bitte, mein lieber Herr, beschäftige mich in deinem Dienst, und dann kommt Dienst. Wenn ihr in eurem Leben nicht genau wisst, was sollt ihr tun? Wie sollt ihr euch beschäftigen? Ach, die Zeiten haben sich ja so verändert und ich kann mich nicht mehr so einbringen wie früher. chantet in der Zwischenzeit. Oder wenn ihr junge Bhaktas seid, und wo soll ich bloß Zugang finden zum Krishna-Bewusstsein? Was soll ich wohl mal machen in meinem Leben? Chantet. Wenn ihr Angst habt, oh, die Umstände verändern sich, ich weiß nicht, wo ich mich situieren soll, chantet mal ein bisschen mehr. Und ihr werdet sehen, wie plötzlich aus diesem heiligen Namen die Gemeinschaft mit Devotees kommt, die Möglichkeit, sich zu beschäftigen, spirituelle Unterweisung und zum Schluss Liebe zu Krishna. Prabhupada hat diese Geschichte immer wieder erzählt, denn hier kommt das Geheimnis. Wir alle sind Ajamir. Wir alle sind gefallen. Wir sind Westler, falls das eine Neuigkeit für euch sein sollte. Wir haben ganz schön was erlebt, bevor wir in die menschliche Lebensform kamen. Jetzt komme ich gerade so richtig rein, aber das ist eigentlich alles, was ich heute sagen wollte. Ich komme aber jetzt gerade so richtig rein. Was soll ich denn jetzt machen? Ich werde einfach sehen, ob noch Fragen da sind. Und dann kann man ja noch sehen, was ihr habt. Was so in der Zuhörerschaft doch da ist. Hermann? Ja. Oder Srikanta, ja. Ja. Ja.
Wenn man das predigt, oder man sagt ja, das ist schwierig, sich so zu bewegen, oder den Mut zu haben, zu sagen, wo ist die Leute predigt, oder? Das ist auch mühsam, man scheint, oder?
Ja.
In der Schweiz viele Bücher haben, und so. Ich denke, wie kann man das bewegen?
Shrikanta sagt, glaube ich, etwas, was wir alle so erfahren. Es ist manchmal so schwierig, sich zu überwinden, Menschen direkt anzusprechen, auf Sanketan, aber auch so, und sie zu inspirieren, zu chanten. Und es gibt eine Grundregel beim Predigen. Du musst Leute zunächst einmal interessiert machen. Auf der anderen Seite denke ich aber, dass wir manchmal die Leute unterschätzen. Nicht eine, die sind schon weiter als wir sind. Zum Beispiel eine Bekannte von uns, Nina Hagen, die macht Folgendes. Da geht man rein in ihr Konzert, dann laufen Videos und Dias nur über indische Kitschbilder, hätte ich fast gesagt. Also so religiöse Darstellungen. Und dann wird gechantet. Zwei Harmoniums. Und dann erzählt sie, wir sind alle spirituelle Seelen. Wir müssen jetzt mal aufwachen von der Illusion, dass wir denken, wir sind der physische Körper. Und müssen einfach die heiligen Namen Gottes aussingen. Und die Leute sagen, ja, stimmt. Es gibt eine Dynamik. Du musst zunächst einmal selber überzeugt sein von dem, was du machst. Und das überzeugt dann andere. Und als Prabhupada in den die ersten Devotees bei sich empfing, die nach Europa gingen, das war in Montreal, erzählte er ihnen als Unterweisung eine Charlie Chaplin Geschichte. Wenn man zu Syamananda und Ratna Manjari zu Hause kommt, sieht man ein Bild von Charlie Chaplin über der Tür. Ist mir aufgefallen. Nicht? Und der Prabhupada benutzte jetzt Charlie Chaplin. Der hat also irgendwas mit den Devotees. Selbst bei Syamananda und Ratna Manjari ist er über der Tür. Prabhupada erzählte diese Charlie Chaplin Geschichte. Er sagte, Charlie Chaplin ging einmal zu einem Tanz. Und die Devotees dachten, wir wollten eigentlich eine spirituelle Unterweisung, nicht von Charlie Chaplins Tanzerfahrung. Und dann, in der Pause, setzte er sich auf eine Bank, die mit Klebstoff bestrichen war, von einem lottrigen Jungen, nieder. Und als er dann aufstand, riss sein Frack in zwei. Als er dann wieder tanzte, schauten alle Leute ihn konsterniert an. Konsterniert heißt entsetzt an. Was ist mit mir los, dachte er sich, und schaute sich in der nächsten Pause mal so an und bemerkte, dass sein ganzer Frack aufgerissen war. Da fasste er mit großem Enthusiasmus die beiden Frackflügel und riss das bis zum Kragen auf, ging dann in die Tanzhalle zurück und tanzte begeistert von vorne, von hinten, wie ein Blitz vor und zurück, da schmitzt das Bein in die Gegend und alle Leute dachten sich, er führt eine neue Mode ein. Und es hat sehr viel mit der Kleidung zu tun. Sie dachten, er ist aber sehr, sehr gut drauf. Wahrscheinlich liegt es an der Kleidung und gingen dann in der nächsten Pause, alle die Männer gingen in die Garderobe und rissen sich alle ihren Frack bis zum Kragen auf und tanzten dann auch wie Blitze durch die Gegend. Nicht? Das ist die Kraft von Enthusiasmus. Wenn du enthusiastisch bist, dann werden andere angesteckt. Enthusiasmus ist ansteckend wie Pizza essen. Wenn man das irgendwo sieht, dann will man das auch machen. Nicht? Also wenn man den Enthusiasmus bei jemandem bemerkt, diese Sicherheit, ist das so begeisternd, dass das auf einen selber übergeht. Man hat den Wunsch, das auch zu machen. Man muss ein bisschen enthusiastisch sein, sozusagen, dann geht das. Enthusiasmus ist eine interessante Kraft, die wir gestern im Govinda durchgenommen haben, hätte ich fast gesagt, über die wir gesprochen haben. Enthusiasmus besteht aus drei Komponenten. Es ist nicht irgendein blindes, oh, nun wollen wir mal begeistert sein, sondern es sollte eine Bemühung mit sich bringen, die mit Intelligenz ausgeführt wird im Krishna-Bewusstsein. Nicht? Enthusiasmus, der wirklich göttlich ist, der eine spirituelle Kraft ist, muss mit Krishna zusammen ausgeführt werden und mit Intelligenz. Es ist nicht einfach, dass wir jetzt losstürmen und uns über die Wieler schmeißen und die dann auf diese Weise zum Krishna-Bewusstsein oder zum Chanten bringen wollen. Nein, es müsste einen intelligenten Plan geben, eine Bemühung und vor allen Dingen muss sie im Krishna-Bewusstsein ausgeübt werden. Sehr starke Kraft. Habt ihr sonst noch eine Frage? Wie reagiert ihr, wenn ihr so eine enthusiastische Vorlesung über das Chanten hört? Darf ich auch mal was fragen? Mit guten Vorsätzen. Wie noch? Ausprobieren. Saffern. Sofort. Ja, sofort ausprobieren. Soll ich mal sagen, wie ich reagiere, wenn ich so eine Vorlesung gebe? Mit einem Gefühl der Wehmut. Oh, es stimmt, ich habe Vertrauen darin, ich weiß, es ist richtig. Aber ich muss mein Leben irgendwie anders einteilen, sodass ich die Zeit habe. Und ich muss auch sehen, dass ich meinen Geist nicht mit so vielen Dingen befasse, sodass der so voller Sorgen immer ist. Ich muss sehen, dass der Geist mit Krishna beschäftigt ist. Wenn ihr eine Chant-Reform machen, das ist ja sehr deutlich. Ja. Wenn ihr eine Chant-Reform machen möchtet im Leben, ist es ganz wichtig, dass ihr eine gewisse Planung macht. Der Geist muss ein bisschen ruhig dafür sein. Man muss ihn manchmal ein bisschen raushalten aus den gewöhnlichen Dingen. In dem Überseelenseminar habe ich einen Satz vergessen. Ich habe mich an fast alle Sätze, die ich sagen wollte, erinnern können. Aber einen Satz habe ich vergessen. Wenn du die Stimme der Überseele hören willst, kannst du nicht gerade mit 1001 Sachen beschäftigt sein. Es ist also wichtig für den Chantenden, dass er eine gewisse innere Ruhe mit sich bringt, um in das Chanten reinzubringen. Und das heißt, dass er sein Leben dementsprechend ein bisschen regulieren muss. Man kann natürlich auch in großer, wie soll ich mich ausdrücken, so, wenn einem das Wasser bis hier steht, anfängt zu chanten, aber manchmal läuft dann Wasser in den Mund rein und dann sprudelt man so. Und mit anderen Worten, wenn man mit so viel Problemen beschäftigt ist, ist es manchmal nicht so einfach. Gut.